Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Bis Ende des Jahres wollen die EU und Großbritannien klären, wie ihre Beziehung in Zukunft aussehen soll. Dazu haben die EU-Staaten jetzt ihre Verhandlungslinie festgelegt. Und eine Studie zeigt, europäische Konzerne investieren zwar zunehmend in umweltfreundliche Technologien, aber noch nicht genug. Zuerst aber sprechen wir darüber, was die Ausbreitung des Coronavirus in Italien für die dortige Wirtschaft bedeutet. Gerade das stark betroffene Norditalien gilt als eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas, die auch dort mit deutschen Unternehmen eng verflochten ist. Sollte dieses Kraftzentrum jetzt für längere Zeit ausfallen, dann könnte das die italienische Wirtschaft auch insgesamt nachhaltig schwächen, berichtet Nikolaus Nützel.
Von einem schwarzen Montag für die Aktienmärkte ist in Italien die Rede, nachdem zum Wochenauftakt die Kurse an der Mailänder Börse um 5,4% abgesackt sind. Damit reagierten die Anleger in Italien noch deutlich heftiger auf die Verbreitung des neuartigen Coronavirus als an anderen Börsen in Europa. Nicht nur im Aktienhandel herrscht Nervosität, es wachsen auch die Sorgen, dass die Infektionswelle die italienische Wirtschaft insgesamt spürbar beeinträchtigt. Es gibt immer mehr Warnungen vor einer Rezession. Auch beobachten Wirtschaftsfachleute und Politiker mit Besorgnis, dass sich italienische Staatsanleihen zuletzt verteuert haben. Italien hat schon seit langem mit einer ausgesprochen hohen Verschuldung zu kämpfen. Für die öffentlichen Finanzen ist es deshalb wichtig, dass das Vertrauen von Anlegern in Staatsanleihen einigermaßen stabil bleibt. Sorgen gibt es auch um die italienische Tourismusbranche. In etlichen Ländern sind Warnungen laut geworden, nach Italien zu reisen. Und im Norden des Landes gibt es Einschränkungen beim Besuch wichtiger Touristenattraktionen wie dem Mailänder Dom oder der Basilica San Marco in Venedig, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Gleichzeitig hat die italienische Regierung angekündigt, sie werde gegebenenfalls Geld bereitstellen, um die wirtschaftlichen Folgen der Verbreitung des Coronavirus abzumildern.
In Italien sorgt man sich vor den wirtschaftlichen Folgen des Corona-Ausbruchs, Nikolaus Nützel berichtete. Die Berichte über die Ausbreitung des Coronavirus in Italien, aber auch Südkorea und dem Iran haben Anleger weltweit erschreckt. Der DAX fiel gestern um rund 4%, so stark wie seit dem Brexit-Referendum 2016 nicht mehr. Wir schalten jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Dorothee Holz vor Ort. Frau Holz, hat sich denn der DAX heute wieder etwas gefangen?
Ja, zunächst sah es so aus. Zu Handelsbeginn hatten sich die ersten wieder an den Aktienmarkt zurückgetraut. Die berühmten Schnäppchenjäger, die sich nach dem herben Kursverlust von gestern tatsächlich wieder eindeckten. Aber die Erholung stand doch auf sehr wackligen Beinen. Der DAX ist dann doch recht schnell wieder in die Verlustzone zurückgefallen. Denn an der Krisenlage hat sich ja nichts geändert. Im Gegenteil, das Virus scheint sich immer weiter auszubreiten. Und inzwischen ist sogar die Rede von einer wirtschaftlichen Pandemie. Der DAX gibt aktuell knapp ein halbes Prozent nachfällt auf 12.990 Punkte, schwankt aber ziemlich heftig. Wie reagiert die deutsche Wirtschaft auf das Virus? Wie groß wird der Schaden sein? Darüber will ich mit Edgar Weick vom Bankhaus Metzler sprechen. Herr Weick, schauen wir zunächst zurück auf das vierte Quartal 2019. Da gab es noch kein Coronavirus, aber eine echte Nullnummer beim Wachstum. Die deutsche Wirtschaft stagnierte, sogar der Konsum. Wie kommt das?
Wir haben in Deutschland ganz klar einen Industriesektor, der in einer tiefen Rezession ist. Das heißt, die wirtschaftliche Aktivität schrumpft in diesem Bereich. Wir sehen, dass in Süddeutschland die Zahl der Arbeitslosen nach oben geht. Und in so einem Umfeld wird man dann auch tendenziell vorsichtiger beim Konsum. Hinzu kommt, dass auch die staatlichen Investitionen im vierten Quartal negativ waren und auch zu dieser Wachstumsschwäche beigetragen haben.
Ja, jetzt kommt noch das Coronavirus hinzu. Wird Deutschland wirtschaftlich gesehen natürlich nach China einer der Hauptleidtragenden sein?
Ich denke, es wird Deutschland hart treffen in den nächsten Wochen. Wir sehen, dass der Virus sich immer weiter ausbreitet. Und ich denke, wir werden in den nächsten Wochen noch weitere negative Nachrichten hören und sehen, dass noch mehr Länder davon betroffen sein werden, noch mehr oder die Zahl der Erkrankten steigen wird. Und in so einer Phase, in so einer Situation leidet tendenziell der Export und es trifft natürlich dann wieder die deutsche Wirtschaft.
Kann es dann zu einem Stillstand kommen, zumindest in Teilen, also auch bei der Produktion hierzulande?
Ja, und zwar hängt es mit China zusammen. Wir sehen, dass in China schon seit jetzt fast 3 Wochen die Produktion stillsteht und viele deutsche Unternehmen sind ja auf chinesische Vorprodukte angewiesen. Die sind im Moment noch auf den Weltmeeren, in Containern Aber seit 2-3 Wochen fahren keine Containerschiffe mehr ab China. Und von daher werden wir vielleicht in 1-2 Wochen sehen, dass auch viele deutsche Unternehmen Probleme haben werden, produzieren zu können, weil die Teile aus China fehlen.
Noch spüren wir das im Alltagsleben ja nicht. Was könnte da passieren? Könnte auch die Versorgung in bestimmten Bereichen darunter leiden?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass also die Versorgung jetzt gefährdet wäre. Selbst in China war ja die Versorgung zu jeder Zeit gewährleistet. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass hier die Zahl der Erkrankten zunimmt, dass auch ähnliche Quarantänemaßnahmen getroffen werden wie in anderen Ländern. Also das ist sicherlich vorstellbar, ja.
Die Reisebranche ist ja wirklich eine der größten Leidtragenden. Das sehen wir an den Aktien auch sehr stark, an den Verlusten dort. Der andere Sorgenfall, die Autobranche. Jetzt haben wir ja schon eine Autokrise. Kommt das Coronavirus da noch verschärfend hinzu? Muss man da mit mehr Entlassungen sogar rechnen?
Also ich denke, die Krise verschärft sich nochmal durch den Coronavirus. Ganz klar, in China sind die Automobilumsätze um über 90% gefallen. Wichtig, der größte Automarkt der Welt. Und natürlich, wenn der Virus sich weiter ausbreitet, wird man tendenziell sehen, dass auch weniger Autos in Europa und vielleicht auch in den USA gekauft wird. Aber man darf nicht vergessen, die historische Analyse zeigt, dass erstmal in so einer Epidemie die Umsätze fallen und sich aber dann auch wieder relativ schnell erholen. Das heißt also, wenn diese Viruswelle abebbt, ich denke mal, das wird April, Mai sein, werden wir auch sehen, dass sich die Konjunkturdaten, die Umsatzzahlen auch wieder schnell verbessern. Also ist jetzt kein Grund zur Panik. Wir sind jetzt in der Schwächephase, aber wir können auch absehen, dass wir wieder in eine Erholungsphase kommen.
Apropos Schwächephase, die deutsche Wirtschaft lahmt ganz klar. Letztes Jahr schon, wahrscheinlich auch erstes Quartal. Trotzdem fährt der Staat hohe Überschüsse ein. Es ist nicht höchste Zeit, etwas zurückzugeben in Form von höheren Investitionen oder Steuersenkungen?
Das Interessante ist, egal mit welchem Ökonom ich spreche, jeder wundert sich, warum Deutschland nicht investiert. Ja, wir haben ja Probleme in der Infrastruktur, die ja offensichtlich sind. Also haben ja sehr viel Investitionsbedarf. Es passiert halt nichts. Und das ist etwas unverständlich. Ich hoffe, das löst sich irgendwie auf, aber das ist sicherlich etwas, was dringend notwendig wäre, ja.
Zum Schluss noch ein Blick auf die Aktienmärkte. Gestern gab es einen gewaltigen Einbruch, heute ein kleiner Erholungsversuch wieder. Muss man sich da auf sehr heftige Schwankungen auch einstellen in der nächsten Zeit?
Also ich denke, dass wahrscheinlich in den nächsten Wochen kaum mit guten Nachrichten zu rechnen ist, also die Lage schwierig bleibt. Das belastet natürlich, aber man hat ja auch die Perspektive der Erholung wieder. Und von daher denke ich jetzt nicht, dass es wirklich einen großen Crash gibt, sondern es wird schwierig bleiben. Die Aktienkurse werden schwanken und die Nachrichtenlage bleibt erstmal vorerst schwierig. Aber es gibt natürlich auch wieder die Perspektive einer Erholung.
Darauf warten wir dann. Vielen Dank. Das war Edgar Walk vom Bankhaus Metzler.
Ja, danke auch aus Köln. Frau Holz, Sie haben es gerade erwähnt, die Luftfahrtbranche ist mit am stärksten betroffen, die Reisebranche. Die US-Fluggesellschaft United Airlines, die hat daher auch schon ihre Jahresprognose zurückgezogen. Muss man das jetzt auch bei weiteren Fluggesellschaften befürchten?
Also befürchten muss man das schon, aber United Airlines hat besonders strikt reagiert, hat Verbindungen nach China und Hongkong bis zum 24. April ausgesetzt. Das kann die Gesellschaft nicht mehr aufholen. Sie hat deshalb ihre Jahresziele zusammengestrichen. Andere könnten natürlich folgen, aber die Lufthansa äußert sich bisher noch nicht dazu. Die Lufthansa stockt sogar wieder ihre Frachtflüge nach China auf. Allerdings sehr behutsam, die Aktien trotzdem heute im Minus mit 0,7%.
Sehr stark leidet auch die Autobranche. Wie sieht es da aktuell aus?
Autoaktien auch weiter unter Druck, allerdings nicht mehr so stark wie gestern. Conti-Aktien sind allerdings größter DAX-Verlierer. Das liegt an schlechten Nachrichten von einem anderen Autozulieferer, und zwar Leoni. Leoni ist tiefer in die roten Zahlen gerutscht.
Und dann blicken wir noch auf den Goldpreis.
Der Goldpreis hat gestern ja kräftig zugelegt und heute kommt er genauso kräftig wieder zurück. Und zwar um 34 Dollar sinkt die Feinunze, fällt auf 1648 Dollar noch zum Euro. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,8 und bei den Anleihen gibt es leichte Kursgewinne. Die Umlaufrendite fällt um einen Basispunkt auf minus 0,49%.
Das war Dorothee Holz aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Neben der Sorge um das Coronavirus schwebt nach wie vor eine andere Sorge über Europa, nämlich der Brexit. Bis Ende des Jahres wollen die EU und Großbritannien ihre Beziehungen zueinander neu definieren und die EU-Staaten haben dafür heute ihre Verhandlungsrichtlinie festgelegt. Mit welchen Forderungen sie ins Rennen gehen, berichtet aus Brüssel Bettina Klein.
Die EU strebt eine enge Partnerschaft und freundschaftliche Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich an, beim Handel, in der Sicherheit, in der Außen- und Verteidigungspolitik. Für den Bereich Wirtschaft heißt das, Keine Zölle, keine Quoten bei gleichen Standards. Der letzte Punkt allerdings ist der heikelste und wird am schwierigsten mit den Briten zu verhandeln sein. Entsprechend war er auch schon im Text des Mandates umstritten. Staatsminister Michael Roth.
Es darf zu keinem Sozialdumping kommen, es darf zu keinem Umweltdumping kommen. Und das muss auch unseren britischen Gesprächspartnern klar sein.
Das ist es aber bisher nicht. Die britische Regierung betont immer wieder, dass es ihr um die Wiederherstellung der so wörtlich ökonomischen und politischen Unabhängigkeit geht. Die Übernahme aller EU-Standards, womöglich auch in der Zukunft, kommt für London nicht in Frage. Gleichzeitig macht die Europäische Union dies aber zur Voraussetzung für den Zugang zu ihrem Markt. Zwei einander derzeit ausschließende Positionen stehen sich also gegenüber und müssen in den Verhandlungen der kommenden Monate irgendwie zusammengebracht werden. Auf Drängen vor allem Frankreichs wurde das Verhandlungsmandat in Brüssel noch etwas nachgeschärft. Ein zukünftiges Handelsabkommen sollte die gemeinsamen hohen Standards aufrechterhalten, heißt es im Text. Entsprechend hohe Standards seien auch im weiteren Verlauf der Zeit nötig für eine tragfähige Zukunftsbeziehung. Die EU-Regeln sollten dabei als Bezugsgröße dienen. Aus Brüsseler Sicht ist dies schon eine Art Verhandlungskorridor. Denn der Text geht nicht so weit zu sagen, dass die Briten auch alle in der Zukunft noch festzulegenden Standards übernehmen müssen. Die Sorge der EU-27 besteht vor allem darin, dass europäische Firmen von britischen Konkurrenten in Zukunft unterboten werden, weil sie sich nicht an Sozial- und Umweltauflagen halten müssen.
Es darf zu keinen unfairen Wettbewerbsbedingungen führen. Wir vertreten die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger, die Interessen der Wirtschaft, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deshalb kann es für uns keinen Freihandelsvertrag geben, der nicht auch die Interessen unserer Beschäftigten wahrt.
Für Unmut sorgen inzwischen auch die Signale aus London, sich angeblich nicht an das längst beschlossene Nordirland-Protokoll des Austrittsabkommens halten zu wollen. Es sieht unter anderem Güterkontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien vor. Das könnte erhebliche Auswirkungen auf die künftigen Verhandlungen haben, meinte heute Morgen der irische Außenminister Coveney.
In some ways the implementation of agreements that have already been struck.
Die Umsetzung schon bestehender Abkommen ist ein Test auf Vertrauen und Gutwilligkeit. Ohne die wird es nicht einfach sein, eine Zukunftsbeziehung aufzubauen. Die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich sollen bereits in der kommenden Woche beginnen und abwechselnd in London und in Brüssel stattfinden. Die Zeit ist wieder einmal knapp. Bis zum Herbst muss eine Vereinbarung stehen, damit sie noch ratifiziert und in Gesetzesform überführt werden kann, bevor die Übergangsperiode am 31. Dezember ausläuft. Im Sommer, bevor eine Verlängerung beantragt werden müsste, soll eine Zwischenbilanz gezogen werden. Es sind die Optimisten in Brüssel, die glauben, dass der Zeitdruck hilft, kreative Lösungen zu finden.
Die EU hat heute ihre Strategie für die Brexit-Verhandlungen festgelegt, Bettina Klein berichtete. Hart verhandeln, das machen derzeit auch die USA und Indien. US-Präsident Donald Trump ist dort noch bis heute auf Staatsbesuch und wurde vom indischen Premierminister Narendra Modi mit einer herzlichen Umarmung empfangen. Aber diese Show täuscht, wie Silke Dittrichs aus Indien berichtet, denn hinter der freundlichen Fassade verfolgen beide Staatsmänner knallharte und nicht immer identische Wirtschaftsinteressen.
Erst letztes Jahr hatte Donald Trump die Sondervergünstigung für Indien gestrichen. Zuvor konnte das Land einige Waren zollfrei in die USA liefern. Der indische Premierminister Narendra Modi hatte prompt reagiert. Auf fast 30 Produkte aus den USA hat er Strafzölle verhängt. Ein Handelsabkommen zwischen den beiden Ländern ist noch lange nicht in Sicht. Dafür brauche es zähe Verhandlungen, sagte Donald Trump gestern in Indien. Dennoch zeigte er sich optimistisch, dass am Ende ein fantastischer Deal ausgehandelt werde. Das sehen Wirtschaftsexperten ein wenig anders. Die US-Strategie America First beißt sich mit der indischen Devise Make in India. Beide Länder fokussieren sich darauf, den jeweils heimischen Markt zu schützen. Einig sind sie sich vor allem bei Waffengeschäften. Die USA wollen Indien unter anderem Kampfflugzeuge und Drohnen verkaufen. Ein Vertrag für ein Flugabwehrsystem sei bereits ausgehandelt. Für die USA ist das zumindest eine Win-Win-Situation. Gut fürs Geschäft und gut, um in der Region ein Gegengewicht zur Großmacht China zu haben.
Die USA und Indien tun sich bei ihren Verhandlungen um ein Handelsabkommen schwer, Silke Dittrichs berichtete. Das Thema Klimaschutz stand bisher bei vielen Konzernen nicht gerade oben auf der Agenda, das aber ändert sich offenbar. Wie eine Studie der britischen Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure Project, kurz CDP, zeigt, stecken europäische Unternehmen inzwischen Milliarden in die Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Nur, reicht das aus? Und wie stark ist eigentlich der Druck von Investoren dahinter? Mischa Erhardt ist diesen Fragen nachgegangen.
Laut Studie von CDP sind es rund 124 Milliarden Euro, die die knapp 900 untersuchten Börsenunternehmen in Europa investiert haben, um ihre Klimaziele zu erreichen. Das klingt viel, ist aber viel zu wenig. Denn nach Berechnungen von CDP müssten die Unternehmen ihre Anstrengungen und Investitionen glatt verdoppeln, um das von der EU ausgegebene Klimaziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Das sieht die Umweltorganisation Urgewalt ähnlich.
Also wir brauchen wirklich in einer ganz anderen Dimension Taten und Handeln,
sagt Urgewaltsprecher Moritz Schröder-Terre. Dabei sieht er vor allem auch die Finanzindustrie in der Pflicht, in dieser Richtung ihre Gelder, Kredite und Investitionen zu lenken.
Diese schönen großen Worte für das Klima, das reicht einfach nicht mehr. Öle, Kohle und Gas ist nichts mehr, mit dem man heutzutage Geld verdienen sollte, denn das sind Geschäfte der Vergangenheit und nicht der Zukunft.
Die Unternehmen stehen zunehmend unter Druck. So hatte der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, Larry Fink, zu Beginn des Jahres angekündigt, dass Konzerne, die den Klimaschutz nicht ernst nehmen, mit Misstrauen und Kapitalentzug rechnen müssten. Allerdings, so kritisiert Moritz Schröder-Terre, sei BlackRock in dieser Hinsicht nicht konsequent genug.
Das hört sich ganz, ganz schön an. Gleichzeitig sehen wir auch, dass diese neue Richtlinie von BlackRock weniger als 20% der Kohleindustrie betrifft. Das heißt, viele Teile der Kohleindustrie bleiben weiter investierbar für BlackRock. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und da liegt dann das Greenwashing sehr nah. Und was wir wirklich brauchen, sind konsequente Taten, gerade von großen Playern wie BlackRock.
Dass Investoren grundsätzlich ein Interesse an Nachhaltigkeit haben, liegt auf der Hand. Denn sie wollen am Ende eine Rendite einstreichen und die steht in einigen Branchen in Frage. Als Beispiel nannte der Chef der Ethikbank GLS kürzlich das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 am Dortmund-Ems-Kanal.
Und das ist ein sogenanntes Stranded Asset, also ein Investitionswert, ein finanzierter Investitionswert, der von heute auf morgen null wert sein wird.
Doch nicht nur von Investoren kommt Druck auf die Unternehmen. Vor allem junge Klimaaktivisten wie die Fridays for Future-Bewegung erhöhen den Druck auf Unternehmen, sich nachhaltiger zu entwickeln. Das musste Siemens kürzlich erfahren. Dessen Chef Joe Kaeser schlug lauter Protest entgegen, weil er am Verkauf einer Signalanlage für eine umstrittene Kohlemine in Australien festgehalten hat. Jedenfalls bescheinigen die Studienautoren von CDP, dass einige der fast 900 untersuchten europäischen Börsenunternehmen die anstehenden Umstellungen ernst nehmen. Auf alle anderen kommt nach Meinung von Moritz Schröder-Terre noch einiges an Arbeit zu.
Das Wichtigste überhaupt ist natürlich, dass die Unternehmen, die solche Aussagen tätigen, erstmal in ihrem Kerngeschäft gucken, dass CO2 tatsächlich eingespart wird. Gerade wenn es um Aussagen von Konzernen wie RWE geht, die ja auch angeblich CO2-frei werden sollen, aber erst 2038 das letzte Kohlekraftwerk schließen wollen, da fragen wir uns dann schon, wie soll das funktionieren? Also das sind wirklich Aussagen, die in aller Regel mit Vorsicht zu genießen sind und wo man dann im Detail gucken muss, wie ernst es wirklich genommen werden kann.
Europäische Konzerne investieren zunehmend in grüne Technologien, auch auf Druck von Investoren, Mischa Erhardt berichtete. Dass Investoren Druck ausüben können, kann nützen. Es kann aber auch hinderlich sein, wenn es dazu führt, dass sich Firmen mehr nach kurzfristigen Zielen der Anleger richten, als auf langfristige Strategien zu schauen. Der Versicherer Allianz hat daher bei der Deutschen Börse beantragt, keine Quartalsberichte mehr vorlegen zu müssen und damit eine Diskussion darüber ausgelöst, wie sinnvoll diese eigentlich sind. Konrad Busen berichtet.
Sie gehören an der Börse zu den wenigen Dingen, auf die man sich verlassen kann, die Quartalsberichte. Alle 3 Monate öffnen die Unternehmen ihre Bücher, und zwar zu einem vorher genau festgelegten Termin, wobei die früher strengeren Regeln vor ein paar Jahren gelockert wurden. Das heißt, das, was genau in den Quartalsberichten stehen muss, wird weniger streng reguliert. Trotzdem, viele Unternehmen machen sich alle 3 Monate die Mühe, auch weil sie fürchten, vom Wettbewerb dazu gezwungen zu sein. So richtig wichtige marktbewegende Meldungen allerdings müssen Unternehmen jederzeit bekannt geben, auch außerhalb der vorher geplanten Termine, erklärt Daniel Saurenz von Feingold Research.
Das kann eine Gewinnwarnung sein, das kann eine Umsatzprognose sein, die sich verbessert hat. Da sind die Unternehmen ja ohnehin verpflichtet. Wenn eine Borussia Dortmund einen Spieler verpflichtet, dann müssen die eine Ad-Hoc-Meldung rausgeben und sagen, so, den habe ich jetzt gekauft. Und dann kann sich jeder ausrechnen, ob das den Unternehmenswert mehrt oder mindert.
Warum also die teuren Pflichten, alle 3 Monate über Umsatz, Gewinn, Auftragslage zu informieren? Braucht man das wirklich als Investor, wenn man sich ein Bild des Unternehmens machen will?
Ein halbes Jahr reicht ja auch vollkommen aus,
meint Vivian Sparenberg von der Bank von Tobel.
Vielleicht, wenn man nach 3 Monaten einfach mal einen kurzen Überblick verschafft, aber jetzt keine Quartalsbilanz vorlegen muss, die wirklich bis ins kleinste Detail alles aufzeigt, nur so einen kleinen Ausblick, wie das Geschäft läuft.
Der Zwang zu Quartalsberichten fördert bei den Managern eine Fixierung auf den kurzfristigen Profit. Und es bindet Kräfte. Manpower, Womanpower.
Jede 3 Monate seine Bücher zu öffnen, ist schon relativ anstrengend für ein Unternehmen. Man muss gerade sagen, dass Unternehmen natürlich auch hier in der Last liegen, immer zu 3 Monaten so gute Überperformerzahlen zu liefern, dass sie auch da unter Druck geraten.
Meint Vivian Sparenberg.
Wenn man es ein bisschen weniger machen würde, könnten sich vielleicht der Unternehmen auch darauf konzentrieren, was sie eigentlich machen sollten.
Nämlich Geld zu verdienen. Weil im europäischen Ausland die Regeln schon seit längerem laxer gehandhabt werden, hat die Allianzversicherung einen Vorstoß gemacht und von der deutschen Börse eine Überprüfung gefordert. Das passiert jetzt. Die deutsche Börse hat eine umfassende Marktbefragung eingeleitet. Unternehmen und Investoren sollen sagen, was sie brauchen. Regeln, die beiden Seiten gerecht werden, sind wichtig. Sie sind ein wichtiger Standortfaktor für die Börse.
Einige Investoren und Unternehmen wollen Quartalsberichte abschaffen, Konrad Busen berichtete. Abschließend werfen wir jetzt einen Blick in die Wirtschaftspresse. Das große Thema heute auf vielen Titelseiten, die Sorge vor dem Corona-Ausbruch in Europa. Den Ruf des Bundesverbands der deutschen Industrie nach staatlichen Hilfen halten viele Kommentatoren aber für verfrüht.
Nicht verfrüht ist es dagegen, nach Einschätzung der Südwestpresse aus Ulm, sich Gedanken zu machen, welche Instrumente im Lauf des Jahres zum Einsatz kommen könnten, falls die Coronavirus-Bekämpfung die Wirtschaft in Europa lähmt. Eine erleichterte Kurzarbeiterregelung, Überbrückungskredite, Investitionserleichterungen, denkbar ist einiges. Funktionieren die Maßnahmen zur Viruseindämmung, können Notfallpläne in der Schublade bleiben. Das wäre der beste Ausgang. Vor allem da noch nicht feststeht, wie gefährlich die Lungenkrankheit Covid-19 wirklich ist. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält die BDI-Mitteilung für alarmistisch. Im Duktus eines Ultimatums fordert der Verband von der Regierung, noch im ersten Vierteljahr wirtschaftspolitische Impulse, um das Wachstum zu beleben. Er ruft nicht nach einem Konjunkturpaket oder Nothilfen für besonders betroffene Branchen. Zu verstehen ist der Appell vielmehr als Erneuerung der Forderungen, für die die Industrie seit Monaten trommelt: Steuererleichterungen und eine Investitionsoffensive. Das Virus dafür zu instrumentalisieren, ist ein durchsichtiges Manöver. Noch nicht alarmierend findet der Kölner Stadtanzeiger das Milliardendefizit der gesetzlichen Krankenkassen. Zur Wahrheit gehört, dass die roten Zahlen Folge politischer Entscheidungen sind. Zunächst einmal hat die Bundesregierung eine ganze Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht, die bereits zu mehr Ausgaben führen oder in Zukunft führen werden. Zudem fällt auf, dass etwa die Hälfte des Fehlbetrags auf das 4. Quartal 2019 zurückzuführen ist. Kassen mit übergroßem Finanzpolster sind nämlich inzwischen gesetzlich angehalten, ihre Überschüsse schrittweise abzubauen. Das geht aber nur, wenn sie rote Zahlen schreiben.
Damit endet unsere Wirtschaftspresseschau und auch die Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit Petra Enzminger, unter anderem mit einem Bericht über die Arbeit der Justizvollzugsanstalt Aachen, die Strafgefangene an Grundwerte heranführen will. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Nachmittag.